Wir haben im Bund Freie Evangelische Gemeinden dieses Jahr ein Thema, das wir immer wieder mal stellen. Krasse Zeiten, starker Glauben. Vielleicht schon mal gehört. Krasse Zeiten, starker Glauben. Und sehr interessant ist schon zu fragen, sind die Zeiten, in denen wir leben, eigentlich wirklich krass? Sind sie krasser als früher? Und es gibt viele Leute, wenn sie die Zeit heute beschreiben, die sagen, ja, also so schlimm wie heute ist es niemals gewesen. Und dann gibt es so Stichworte wie Digitalisierung, arm, reich, Schnelligkeit der Veränderungen, Sinnkrise, extreme Ansichten, die Boden gewinnen und so weiter. Wenn man dann aber in die Geschichte schaut, da merkt man, och, krass war eigentlich immer, nur anders. Das ist mir spätestens klar geworden, weil wir uns jetzt so mit diesem Thema beschäftigten, als dann sehr viel so durch die Medien ging, anlässlich der Zeit vor 100 Jahren, also Ende des Ersten Weltkriegs und so Beginn der Weimarer Republik, was da in Deutschland und in Europa los war. Also, wenn man sich das genau überlegt, das war auch extrem krass. Unwahrscheinlich starke Polarisierungen in der Gesellschaft, in Europa. Klar, es gab kein Internet, aber manchmal denke ich, das war auch der einzige Unterschied. Ansonsten sehr viel ähnlich und extrem. Und das will ich jetzt aber gar nicht vertiefen, sondern deutlich machen, dass krasse Zeiten immer waren. Als die Texte des Neuen Testaments entstanden, als Jesus lebte und was ja die Urdokumente unseres Glaubens sind, das waren auch echt krasse Zeiten. Man denkt ja manchmal, ja, als Jesus lebte, ach, so ein beschauliches Dorf, Nazareth, irgendwo auf den galiläischen Hügeln, ja, sanfte Blütenfelder, dann der See Genezareth, also da lässt sich echt gut Ferien machen. Wenn man aber mal schaut, was damals in dieser Zeit in Israel los war, das war extrem. Ich meine, die römische Besatzungsmacht, das war überhaupt kein Zuckerschlecken. Die Leute waren in extremen Loyalitätskonflikten. Und politisch war jedes Jahr was Neues los. Und Herodes, der das Sagen hatte, war ein brutaler Herrscher, der nicht davor zurückschreckte, mal eben ein paar tausend Leute über die Klinge springen zu lassen, wenn es seinen machtpolitischen Interessen diente, wenn er sich was davon versprach. Der so verhasst war in Israel, dass keiner trauerte, als er starb. Das ist manchmal wichtig, sich vor Augen zu malen, um zu verstehen den Hintergrund, in dem Jesus seine Predigten sagte und wirkte. Ich lese jetzt einen Abschnitt seiner Predigt, der sogenannten Bergpredigt aus Matthäus 6. Aus Matthäus 6, die Verse 24 bis 34. Ein bisschen längerer Text, ein grundlegender Text aus meiner Sicht. Matthäus 6. Jesus sagte seinen Jüngern und denen, die zuhörten, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, also dem Geld. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist so ein Text, da habe ich eine Geschichte mit. Und das muss ich mal kurz skizzieren in ein paar Schritten. Es ist ja ein intensiver Text, ein interessanter Text. Du kannst nicht zwei Herren dienen, nicht dem Geld und Gott. Und dann sorgt nicht Kleidung, Essen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zugetan. Also ich habe diesen Text als Jugendlicher das erste Mal gelesen. Und das war so die erste Etappe. Als Jugendlicher, und ich vermute, das ist so das Typische auch für Jugendliche, ich weiß nicht, wie es Leuten geht, die unter 20 sind hier, da würde die erste Reaktion ist, toll, so möchte ich leben. Das war meine Reaktion. So, befreit von allem gesellschaftlichen Zwang, mit Gott unterwegs, unter der Herrschaft Gottes, super. Das möchte ich, so möchte ich leben. Allerdings, schon als Jugendlicher stellte sich dann schnell bei mir ein schlechtes Gewissen, weil ich merkte, also ganz so leicht geht das nicht. Und ganz so schnell mache ich das nicht. Ich will es, aber auch an anderer Stelle spricht ja Jesus mal davon, also wer zwei Hemden hat, der soll eins abgeben. Und da habe ich gemerkt, mein Kleiderschrank hat schnell zwei, drei, vielleicht sogar vier Hemden. Ich vermute, das sieht bei Ihnen ähnlich aus. Also ich wollte so leben als Jugendlicher, aber merkte auch sehr schnell irgendwie, wo ist da die Grenze? Und dann schnell ein schlechtes Gewissen, ob das denn so geht. Gut, das hat dann so seine eigene Rolle gespielt. Ich habe vor allem diesen Text ja auch gelesen, ohne Jesus Christus als den zu kennengelernt zu haben, der mich versöhnt mit Gott. So war das auch sehr schnell so fast ein gesetzlicher Text. Ja, so musst du leben, das musst du tun. Und es war keine Einladung ins Leben, sondern ein Gesetz plötzlich. Eine zweite Etappe war folgendes. Ich habe diesen Text lange nicht beachtet. 1997, also das ist jetzt schon über 20 Jahre her, stand folgende Frage in meinem Leben an, nämlich ob ich vollzeitlich in die Missionsarbeit gehen würde, als Missionsleiter. Das hieß, viel unterwegs in der Betreuung von Missionaren weltweit. Ich wusste von meinem Vorgänger, das ist jetzt kein Spaziergang, sondern ein harter Weg. Und ich merkte, als diese Frage anstand, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, zu kurz zu kommen, Angst, keine Freundschaften pflegen zu können, Angst, dass auch wirtschaftlich das vielleicht mehr so am unteren Level ist, so solche ganz praktischen Fragen, und Angst, dass ich gar keine Zeit mehr für meine Ehe habe, mal so ganz grob gesagt. Und so bin ich in diesen Tag gegangen, wo es um die Frage ging, soll ich in diese Richtung gehen? Und dann hielt jemand eine Andacht über diesen Text. Ich dachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und der Vater weiß, was ihr benötigt. Und ich merkte, wenn ich mich daran halte, dann kann ich mutig sein und diesen Schritt gehen. Und ich habe das getan und nie bereut, in dem Vertrauen, dass Gott sich sorgt, dass ich mich nicht sorgen muss, ob ich zu kurz komme. Er sorgt sich. Er hat mich im Blick. Das hat mich befreit. Das war die zweite Etappe. Die dritte Etappe war wieder ein bisschen komplizierter, weil Missionsleiter, das heißt, man hat Verantwortung. Sie haben vielleicht einen Beruf oder hatten einen Beruf, in dem Sie Verantwortung tragen. Oder Sie sind Vater, Mutter und haben Verantwortung. Und wenn man Verantwortung hat, dann kann man vielleicht ganz grob sagen, dann wird das Leben sofort kompliziert. Ja, das ist ja so wie jemand, wenn jemand ein Unternehmen hat und alleine was macht und Geld verdient, super. Sobald er jemanden anstellt, hat er richtig Probleme. Ja, da muss man sich, dann hat man Verantwortung für jemanden. Das kann man nicht so einfach nebenher machen. Das Leben wird kompliziert. Ja, man sagt ja manchmal heute auch schon lachend, also wenn du eine Frage hast und ja, man sucht eine Antwort und dann steht das erste, ja, also die Frage ist komplex. Ja, komplex ist eigentlich die Lieblingsantwort, das stimmt immer, da ist man immer auf der richtigen Seite. Ja, aber es stimmt ja auch, das Leben ist komplex, ja. Und das merkt man auch, wenn man dann diesen Text hat und Verantwortung hat, dann ist es plötzlich kompliziert. Ja, ich kann nicht meinem Mitarbeiter sagen, also siehe die Lilien auf dem Feld, nicht? Die sind da so wunderschön gekleidet, sieh zu, wie du zurechtkommst. Nein, man muss auch ein Gehalt zahlen, also wenn man es einigermaßen seriös machen will auf Dauer. Ich war Missionsleiter. Es gibt viele Missionswerke, die haben sich in der Geschichte nicht um die Altersversorgung der Missionare gekümmert. Früher war es auch so, die sind ja auch nie zurückgekommen, nicht? Aber das hat sich zum Glück geändert. Und da muss man hinterhergehen, muss man sagen, okay, wie wollen wir denn die Altersversorgung stricken? Und das ist heutzutage ja noch schwieriger geworden, da erzähle ich kein Geheimnis. Ich will nur sagen, also ich kann nicht diesen Text nehmen, meinen Mitarbeitern vorlegen und sagen, okay, also der Herr kümmert sich um euch, aber bitte fragt mich nicht. Wenn ich Verantwortung habe, mache ich mir Sorgen. Ich sage immer, ich danke Gott, dass ich eine Mutter und einen Vater hatte, noch immer habe, Gott sei Dank. Also heute machen sie aber nicht mehr so viel Sorgen. Früher haben sie sich viel Sorgen gemacht, damit was aus dem Kleinen wird. Das ist doch gut, dass sich jemand Gedanken macht. Ja? Das war so die dritte Etappe. Es ist kompliziert geworden. Die vierte Etappe, da bin ich heute. Ich bin hin und her geworfen. Ich bin hin und her geworfen, wenn ich diesen Text lese. Denn einerseits regt mich manches auf. Vielleicht nicht, ob man das hier sagen kann, aber wenn man einen Jesus-Text liest, dann denkt man manchmal, wow, wie ist er dazu gekommen, das zu sagen? Und man reibt sich dran und versucht es zu verstehen. Zum Beispiel steht ja hier, danach trachten die Nationen, die Heiden heißt es bei Luther. Das klingt ja fast so, also die bösen Heiden, ja, die kümmern sich um Kleidung und Geld, aber wir Frommen, wir sind da total frei von. Je nachdem, wie man das betont, ja, es gibt natürlich auch fromme Leute, die zum Beispiel sagen, auf gar keinen Fall kümmern wir uns um Kleidung. Und dann denkt man manchmal, ja, so seht ihr auch aus. Jetzt wobei, ich muss das immer, man kann sich auch so darum kümmern, dass man möglichst so aussieht, dass man sich nicht drum kümmert, aber es macht sehr viel Mühe, so auszusehen. Verstehen Sie, was ich meine? Und da merkt man wieder, ja, also was heißt das denn? Wie kann ich Jesus folgen und verherrlichen? Das ist echt nicht so leicht. Oder eben jetzt Alterssicherung. Ich merke, manchmal denke ich, ich möchte das alles in die Tonne kloppen und dann sagen, der Herr wird mich versorgen. Aber dann weiß ich auch, je nachdem, es kann ja sein, dass ich 90 Jahre alt werde und wie Heinrich Neviand aussehe, wie ich eben schon sagte, ja, will ich einfach auf der Tasche von anderen liegen? Oder will ich mich selber kümmern? Das sind ja auch Fragen der Verantwortung, des Gemeinwohls. Das ist das, was mich bis heute beschäftigt. Und zugleich zieht es mich auch an, dass ich in der Nachfolge Jesu weiß, ich habe einen Gott, der sich kümmert. Diese Radikalität zieht mich an, gelassen zu sein, frei zu sein von diesen zerdrückenden Sorgen, erdrückenden Sorgen. Und so gehe ich an diesen Text heute noch dran und ringe darum. Ich glaube, es gibt zwei Schlüssel für diesen Text. Und das möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Der eine Schlüssel ist natürlich der, dass man wirklich genau unterscheidet bei diesen Sorgen, um die es hier geht. Sind es Sorgen, die einen erdrücken und kaputt machen? Und ich denke, das ist vor allem gemeint. Und wir Deutschen tun gut daran, uns damit zu beschäftigen. Denn wir neigen dazu, sehr sicherheitsbewusst und manchmal übertrieben sicherheitsbewusst zu leben. Klar, deswegen ist zum Beispiel das deutsche Ingenieurswesen weltweit bekannt. Denn Ingenieure müssen natürlich auf Sicherheit planen. Und ich sage immer, Gott sei Dank, ich habe keine Angst, hier in dem Haus zu sein, weil ich davon ausgehe, dass das solide gebaut wurde mit deutschen Standards und so weiter und so fort. Also es gibt was Gutes, sich Gedanken zu machen, aber es gibt eben auch das, wo einen das kaputt machen kann. Wo man so belagert ist davon, dass man immer nur auf Sicherheit ist oder, wie ich es heute auch nennen würde, wo man meint, nämlich mit den Sorgen, sich das Leben verfügbar zu machen. Und ich glaube, das ist der Kern des Problems. Wenn wir meinen, durch unsere Sorgen und Gedanken würden wir verfügen über das Leben. Und das ist das Problem des Menschen im 21. Jahrhundert. Er meint, ohne Gott selbstmächtig über das Leben, das eigene und das andere, das Leben des anderen zu verfügen. Ich muss nur machen, 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 rechnen, rechnen, rechnen und dann stimmt's am Ende. Und da merken wir, das klappt nicht. Alles, was wir berechnen, kann von heute auf morgen über den Haufen geworfen werden. Es kann sein, dass uns Krisen erschüttern und wir wissen nicht mehr, wo oben und unten ist und was uns halten kann. Und da brauchen wir etwas, was größer ist als unsere Berechnung und was größer ist als unsere Sorgen. Das Leben ist nicht verfügbar. Und das ist das, was Jesus meint. Du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Geld. Das Geld steht nämlich genau dafür, dass man meint, mit Geld sich alles kaufen zu können und das Leben verfügbar machen zu können. Das kannst du nicht. Und da ist eine Entscheidung gefragt. Und dazu fordert Jesus seine Jünger und bis heute uns auf. Denn du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht diesem Jesus folgen und zugleich einem anderen Herrn der Verfügbarkeit, der Sicherheit. Ich habe das an einem Tag einmal sehr deutlich gemerkt. Ich bin nochmal beim Thema Sicherheit, Verfügbarkeit, Sicherheit. Ich bin so erzogen worden, sehr sicher zu leben. Bis hin zum Beispiel, wenn ich reise, meine Eltern haben immer beigebracht, wenn du eine Tasche hast, guck, dass du immer deine Tasche unter Kontrolle hast. Das kennen manche auch, wenn ich das erzähle. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo stehe mit einem Koffer, ich stelle mich irgendwo an, dann muss ich den Koffer spüren am Bein oder nehmen sie zwischen die Beine, weil ich immer denke, kann ja jemand kommen und sie schnell wegnehmen. Also wenn das einen halben Meter weg ist, kriege ich Panik sozusagen. Ja? Kennen Sie das? Ja? Immer, ich muss dann immer gucken, so einen Kontakt da so hin. Das ist manchmal ganz interessant. Jetzt bin ich sehr viel gereist in meinem Leben und ich werde nie vergessen, ich bin einmal nach Mali, Westafrika gereist, wo wir Missionsarbeit von der Allianzmission aus tun bis heute. Und also Mali, Flughafen Bamako vor 20 Jahren, das ist so, ich weiß jetzt nicht am Bahnhof hier in Coburg, aber der ist wahrscheinlich groß dagegen. Und vor allem wuselig, chaotisch, irre. Ja, so mitten in der Wüste plötzlich so ein Flughafen. Und ich werde nicht vergessen, es war das erste, zweite Mal, als ich da war, also das Gefühl, ich stand auf im Flugzeug und die Koffer werden ja dann irgendwo hingeschafft und da soll man sich die holen. Und ich merkte, ich wurde nervös. Mein Koffer, mein Koffer, mein Koffer, mein Koffer, mein Koffer. Ich konnte ihn ja nicht spüren. Und ich merkte so in mir, oh, die ganzen Malier, das waren plötzlich alles für mich potenzielle Kofferdiebe. Und ich stand da voller Sorgen. Und ich stand da, und es war, als wenn Gott zu mir spricht, und so habe ich es verstanden, dass Gott sagt zu mir, Ansgar, sei nicht gefangen in deiner Sorge um den Koffer. Ich passe da schon drauf auf. Du sollst frei sein, nach meinem Reich zu trachten und die Menschen hier in Mali zu lieben und zu sehen, nicht als potenzielle Kofferdiebe, sondern als Menschen, die ich liebe und denen du die Liebe auch zeigen sollst. Und ich war wie vom Schlag gerührt, weil ich merkte, dass meine Sorgen und meine Sicherheitsfanatik mich trennt von meinem Auftrag, von dem Zugang zu Menschen, von einem Blick für Menschen, und ich musste mich richtig befreien davon. Und Jesus hat mich befreit. Und so ein Text ist da für mich entscheidend. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Und das war hier, das klingt jetzt banal für Sie vielleicht, aber für mich war das ganz wichtig zu merken, ich muss mich entscheiden und ich kann mich auch entscheiden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und nicht danach deinem Sicherheitswahn hier hinterherzulaufen. Und ich denke, Sie verstehen, dass ich natürlich für eine gute Sicherheitsregelung gar nicht, da ist ja nichts gegen zu sagen, aber das kann eben kippen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und diese Unterscheidung ist wichtig. Versuchst du, durch deine Sorgen das Leben verfügbar zu machen? Oder ist dein Sorgen einfach ein Ausdruck von Liebe? Und das ist der Unterschied. Ist dein Sorgen ein Ausdruck von Liebe oder ist dein Sorgen eine Trennung von Gott und verfügbar machen? Das muss man unterscheiden und das kann man unterscheiden. Und ein zweites, das ist für mich der zweite Schlüssel, nämlich dieser eine Vers, der Vers 32. Das ist der Schlüssel für mich zu dem Text. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Das ist für mich das Evangelium in diesem Text und die Befreiung, von der alles Weitere ausgeht. Weißt du tief in deinem Herzen, dass der himmlische Vater genau weiß, was für dich wichtig ist und was du brauchst? Kannst du das glauben? Der Vater weiß, was wir benötigen. Das wird hier festgemacht an Speise, an Kleidung. Wir brauchen natürlich auch anderes. Wir brauchen Beziehung. Wir brauchen einen Kopf, ein Dach über dem Kopf, würde ich sagen. Der Vater weiß das. Manches, was wir meinen zu brauchen, ist vielleicht nur nice to have. Also es wäre nett, es zu haben. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir meinen, es geht nicht anders. Würde ich für mich selber auch sagen. Ich habe mich so an einen hohen Lebensstandard gewöhnt. Das brauche ich alles gar nicht. Ich meine das nur. Der Vater, der himmlische Vater weiß, was ich wirklich brauche. Was wirklich nötig ist. Und das ist der Schlüssel zu diesem Text. Wenn ich das verstehe, dann kann ich mich ganz in Gottes Hand fallen lassen und ihm vertrauen und weiß, dass er sich kümmert. Ich selber für mich kann das so sagen. Wenn ich vergesse, dass der himmlische Vater mich gut im Blick hat und genau weiß, was ich brauche, wenn ich das vergesse, dann muss ich selber strampeln, muss ich mich selber kümmern, bin ich verkrampft, dann versuche ich zu sammeln. Dann habe ich Angst vor dem, was kommt. Aber wenn ich weiß, dass Gott sich kümmert, bin ich frei. Ich möchte das an einem ganz konkreten Beispiel festmachen in meinem Leben. In Ihrem Leben mag das was anderes sein. Susanne und ich, meine Frau und ich, wir sind in diesem Jahr 27 Jahre verheiratet. Fantastisch, dass das überhaupt möglich ist heutzutage. Wir haben leider keine Kinder bekommen. Wir wollten immer gerne Kinder haben, hat aber leider nicht geklappt. Das ist so etwas, wo man mit zurechtkommen muss, was nicht leicht ist. Wir haben es, denke ich, einigermaßen geschafft. Und da hat unter anderem eine Rolle gespielt, dass wir immer gesagt haben, ja, wir haben diesen Wunsch und wir haben auch Gott das gebracht. Aber wir wollen immer offen sein für seine Perspektiven, für seine Pläne, auch ohne diesen erfüllten Kinderwunsch. Sie haben vielleicht andere unerfüllte Wünsche, ganz existenzielle Wünsche. Wo Sie sagen, das gehört doch zu mir als Mensch. Wir haben immer gesagt, diesen Wunsch nach Kindern hast du uns doch in unser Herz gelegt, allmächtiger Gott. Du bist doch der Schöpfer. Verstehen tue ich das nicht unbedingt. Aber dann kommt der Punkt, wo ich das hier lese und vertrauen kann. Der himmlische Vater weiß, was ich brauche. Das ist auch nicht irrelevant für die Zukunft. Vielleicht schütteln Sie ein bisschen den Kopf jetzt, aber manchmal sitze ich irgendwo und sehe so Großeltern, die ihre Enkel auf dem Schoß wiegen und sich freuen. Und das ist ja eines der schönsten Bilder. Ein quietschendes Enkelkind und so ein Opa, ja, der nur die Freude erntet und wenn die Windeln voll sind, kann es wieder abgeben. Ganz kurz gesagt. Und dann denke ich so, das werde ich nie erleben. Und vielleicht werde ich mal im Altersheim landen, das kann ja durchaus sein. Sie denken vielleicht, wie gesagt, mit 53, wieso denkt ihr über sowas nach? Aber die Gedanken kommen einfach manchmal. Und es kann sein, dass mich gar keiner besucht. Und ich habe kein Kind, was sich dann vielleicht kümmert. Ich weiß, es gibt auch Menschen mit Kindern, wo sich keiner kümmert. Und das ist dann noch schlimmer, glaube ich. Weil ich kann es ja gar nicht erwarten. Aber solche Gedanken kommen einem, ja? Das ist mein Punkt. Und noch viele andere Gedanken können kommen. Was können alles für Gedanken kommen? So. Und dann lese ich diesen Text. Und dann befreit er mich. Und alle Angst vergeht. Weil ich vertrauen kann, dass mein himmlischer Vater um jeden Tag weiß, der kommt. Auch um die Plagen und Mühen, die kommen werden. Aber er weiß, was ich brauche, und ich kann mich vertrauensvoll in seine Hand begeben, und ich verbiete es, der Angst Herrschaft in meinem Leben zu übernehmen. Im Namen Jesu, weil Jesus mein Herr ist, dem ich dienen will, und ich bin frei, nach seinem Reich zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit und nicht der Angst hinterher zu laufen. Und deswegen bin ich, 33 Jahre, nachdem ich Christ geworden bin, immer noch begeisterter Jesus-Nachfolger. Weil ich so glücklich bin, dass die Schuld der Vergangenheit mich nicht quälen und zerdrücken muss, sondern sie ist vergeben. Und auch die Angst vor der Zukunft muss mich nicht bestimmen, sondern ich kann heute befreit leben, kann heute meine Sorgen Gott geben, kann heute diesem Reich hinterherlaufen, danach trachten, diesem Jesus gehören. Der himmlische Vater weiß, was ihr benötigt. Deswegen trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Ist das nicht eine fantastische Botschaft? Und ich möchte Sie ganz konkret ansprechen. Ich weiß nicht, was Sie diese Woche vor sich haben. Manchmal macht man sich ja Angst um ein Gespräch, das vor einem liegt, wo man nicht weiß, wie man da rauskommt. Man macht sich Angst um das, was kommt, in Krankheit, ohne Kinder, mit Kindern. Es kann so viele Gründe geben. Ich bitte Sie im Namen Jesu, legen Sie Ihr Leben in die Herrschaft Gottes und wissen Sie, dass er sich sorgt um Sie und um den morgigen Tag. Ich finde es so herrlich, dass Jesus diese Rede abschließt mit einer realistischen Sichtweise. Jeder Tag hat seinem Übel genug. Also er sagt nicht, das Leben wird jetzt auf Rosen gebettet, schön weich weiterlaufen. Nein, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das kann man sich manchmal abends auch sagen, Jesus, es war heute auch genug Übel drin. Aber jetzt lege ich mich in deine Hand und befehle mich dir an, morgen ist ein neuer Tag und du wirst dafür sorgen. Legen Sie Ihr Leben vertrauensvoll in diese starke und gute Hand Gottes. Das ist meine Botschaft für heute. Und das ist etwas, womit ich jetzt abschließen möchte. Ich bin hier heute hingekommen, das erste Mal in diese Gemeinde. Ich kannte nur ganz wenig Leute. Und ich möchte sagen, ich finde es fantastisch zu spüren. Man ist sich noch nie begegnet. Man kennt sich eigentlich gar nicht. Und zu wissen, man ist mit Leuten verbunden. Man folgt gemeinsam Jesus nach und hat diese fantastische Botschaft für die Menschen. Und ich merke, es ist eine relevante Botschaft für Menschen vom Jahr 2019. Das brauchen die echt. Es ist ein Privileg, mit ihnen verbunden zu sein und diese Botschaft auch weiter zu verbreiten. In Coburg, in anderen Städten, in Deutschland und weltweit. Amen. Ich habe ein Zeichen bekommen. Wir wollen miteinander beten und ich möchte das gerne tun und wir neigen uns zum Gebet. Jesus Christus, du kennst unsere Herzen, wie sie sich manchmal verrennen in Sorgen, wie wir manchmal versuchen, doch zwei Herren oder drei oder vier Herren zu dienen. Du kennst unsere Herzen, wie wir manchmal vergessen, dass du Gott bist, der sich sorgt. Ich danke dir für dein Wort, das lebendig bleibt und dass du uns befreist durch dein Evangelium für ein Leben in der Nachfolge. Ich bitte dich, dass du jeden von uns in diese Freiheit stellst. Wenn jemand hier ist, der noch gar nicht angefangen hat, diesen Schritt noch gar nicht gemacht hat, diesen ersten Schritt, dann bitte ich dich, dass du jetzt auch das Herz anrührst und Mut gibst, durch deinen Heiligen Geist diesen ersten Schritt zu tun. Und wir alle brauchen es immer wieder. Stärke unseren Glauben in krassen Zeiten. Amen.